Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
The Whitest Boy Alive mit 1517. Und haben wir uns diesen Song in Ruhe angehört, Patrick Wilinski und ich? Nein, Sie haben es ja gerade auch gehört. Wir haben schon wieder gequatscht. Patrick, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Also jetzt, weil es ist ja nun so, dass ich habe mich tierisch darauf gefreut, dass vielleicht jetzt wir beide das erste Mal wieder ganz normal diese Rubrik zwei neue Filme im Kino. Aber soweit ist es noch nicht. Erst am 2. Juli geht der Kinobetrieb überall in Deutschland wieder so halbwegs richtig los. Aber immerhin, ein paar Kinos haben schon auf, Open-Air-Kinos dürfen wieder. Und deshalb ist einer der beiden Filme, den Sie jetzt vorstellen, wirklich einer, der ins Kino kommt in Deutschland heute. Wobei von der Länge her wird er auch für zwei Filme reichen. Ja. The Pear Tree von Nuri Bilge Ceylan dauert ungefähr 3 Stunden. Was wird da alles erzählt?
Na, zunächst lernen wir einen angehenden Lehrer kennen, Sinan. Der steht kurz vor seiner Prüfung in der Universität. Und er kehrt am Beginn des Films zurück aus der Großstadt in sein anatolisches Heimatdorf. Und zunächst scheint es so, als würde er nur seine Eltern besuchen wollen. Aber irgendwie ist er mehr. Er will mehr. Er will nach etwas suchen. Und wir erfahren dann so peu à peu, dass er ein Manuskript dabei hat zu einem Roman, der autobiografisch geprägt ist, aber noch nicht veröffentlicht. Und darin möchte er abrechnen mit seiner Herkunft, dieser staubigen Einöde, dem Konservatismus, den Traditionen, auch mit seinem spielsüchtigen Vater, der nie wirklich da war. Doch zu dieser Anklage gegen das Dorf und deshalb vielleicht auch die Länge des Films kommt es gar nicht. Denn jedes Mal, wenn er mit jemandem zusammenkommt, einem Bewohner, dem Imam, seinen alten Freunden, seinen Eltern, beginnt ein längeres Gespräch darüber, was eigentlich sein Problem ist, was er wirklich anklagen möchte. Und diese Anklage verzögert sich immer hinten raus, sodass am Ende Sinan gar nicht wirklich weiß, ob er dich doch auf ewig in diesem Dorf gefangen sein wird und sich diesen Befreiungsschlag gar nicht erlauben kann. Also diese großen Motive, die da nochmal verarbeitet werden, Moderne, Tradition, Stadt, Land, Osten, Westen, das sind dann auch sehr universelle Themen.
Jetzt verstehe ich langsam, warum Nuri Bilge Ceylan immer mal wieder als anatolischer Tschechow bezeichnet worden ist. Wobei Anton Tschechow natürlich streng genommen niemals Filme gedreht hat. Ja. Und deshalb frage ich mich bei dem 3 Stunden und was Sie gerade beschrieben haben, Handlung, was ist das für eine Bildsprache? Wie arbeitet er da?
Tschechow hätte sehr gute Drehbücher geschrieben, würde ich sagen. Ja. Es gibt halt viel Dialog, wie im Theater, wo alles verhandelt wird, also nicht nur Affekte und Gefühle beschrieben werden. Das Spannende ist, dass Ceylan aber auch ein sehr toller Regisseur ist. Seine Filme spielen auch immer in der türkischen Landschaft, hier halt im hinteren Anatolien, und die Natur, die er einfängt, das hat nichts Dokumentarisches. Das ist auch schon sehr stilisiert, wie er Bäume ausleuchtet, wirkt das so, als wären sie so archaisch, als würden die so wissend gleich loslaufen und mit den Menschen durch die Gegend wandern. Und so wird das alles so ein schöner Spiegel für Stimmungen, Einstellungen, Emotionen der Menschen. Das ist sehr intelligentes Kino, auch sehr, sehr poetisches Kino, auf das man sich einlassen muss, aber in gewisser Weise ist das auch literarisch, ja, aber auf jeden Fall sehr erwachsenes Kino.
Nicht Kino, also schon Kino vom Genre, aber nicht vom Ort, ist der zweite Film. Es geht ja überwiegend noch nicht, deshalb greifen wir jetzt mal wieder auf Netflix zurück. Da ist ab morgen der neue Film von Olivier Assayas zu sehen. Das ist nun ein echter Kinoregisseur, hat viele Filme schon im Kino gehabt. Sein neuer läuft halt bei Netflix. Der heißt Wasp Network. Über was für ein Wespennetzwerk geht's denn da?
Also Assayas möchte die wahre Geschichte der sogenannten Cuban Five erzählen, also 5 kubanische Agenten, die von Florida aus die exilkubanischen Organisationen in den USA ausspionierten, und Ende der 90er Jahre wurden sie verhaftet. Einige, die nicht mit dem FBI kooperierten, wurden dann wirklich hinter Gitter gepackt. Und er beginnt damit seinen Film mit der Flucht eines Piloten, René González. Der setzte sich eines Tages einfach in Kuba in sein Flugzeug und flog unter dem Radar rüber nach Miami, ließ aber seine Frau und sein Kind ohne irgendwelche Zettel oder Nachrichten zurück, weil er wusste, die Polizei kommt, und eines Tages steht sie bei der Frau vor der Tür.
Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González.
Ay, no me vaya a decir que le pasó algo.
Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami.
Er wird sofort natürlich als Staatsverräter erkannt. Die Frau wird dann zu Propagandazwecken überredet, irgendwelche Funksprüche über das Meer nach Amerika zu machen, dass sie jetzt auch auf der Seite der Kommunisten ist und sie sich von ihrem Mann lossagt. Es beginnt aber in dem Moment ein recht konfuser Zeit- und Ortwechselfilm, weil es gibt halt 5 kubanische Spione, die treffen sich nach und nach, und Assayas nutzt den Film so ein bisschen, weil der Titel ist ja auch Wasp Network, also Netzwerk, netzwerkmäßig zu erzählen. Es gibt nicht die eine Figur, mit der wir durch den Film gehen, sondern es gibt sehr viele, und da diese ganzen Organisationen und Spionage und Gegenspionageorganisationen sehr konfus sind, habe ich mich irgendwann mal auch sehr verloren gefühlt in diesem Wespennetzwerk.
Ich bin auch noch ein bisschen verloren. Die weibliche Stimme, die wir gehört haben gerade, war Penelope Cruz.
Genau, wahrscheinlich. Richtig.
Also Penelope Cruz spielt mit Gael Garcia Bernal oder auch Edgar Ramirez. Ramirez ist wie Müller im Spanischen, aber Ramirez hat zum Beispiel Girl on a Train, war der letzte ganz populäre Film mit ihm, vorher auch andere. Das nützt alles nichts, diese tollen Leute.
Ja, die hätten ja als Aufgabe, so emotionale Komponenten zu spielen. Und die Rolle der Frau fand ich ja schon sehr spannend, wie sie sich entscheiden muss. Will sie zurück nach Amerika zu ihrem Mann oder will sie auf der Seite der Kommunisten da bleiben? Aber der Film nimmt sich keine Zeit, weil er permanent Fakten liefern muss, welche Organisation welchen Menschen trifft. Und es gab schon so Szenen, wo wir alle gelacht haben im Kino, als er vor einem Jahr die Weltpremiere in Venedig gefeiert hat, dass immer, wenn sich zwei Menschen in einem Café begegnen, wissen wir, es wird gleich eine neue Organisation vorgestellt. Es ist sehr, sehr verwirrend.
Wobei, Weltpremiere in Venedig bin ich sonst immer froh, wenn ich sie irgendwie im Kino am Zoo gucken kann. Ja. Jetzt bleibt uns nur noch Netflix. Da läuft ab morgen Wasp Network und in den wenigen offenen Kinos, aber es werden ja bald auch mehr, läuft ab heute in Deutschland The Wild Pear Tree, beide Filme vorgestellt von Patrick Wilinski.